Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Ein Paukenschlag gestern Abend. Der französische Zughersteller Alstom will die in Berlin ansässige Bahnsparte des kanadischen Konkurrenten Bombardier übernehmen. Ein Milliardendeal, von dem auch Arbeitnehmer in Deutschland betroffen sind. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir auch über eine Umsatzwarnung des iPhone-Herstellers Apple berichten und über die Geschäfte des Unternehmens, das an Aktienbewegungen an allererster Stelle verdient, die Deutsche Börse AG. Zunächst aber gehen wir nach Berlin. Dort findet heute eine hochrangig besetzte deutsch-russische Wirtschaftskonferenz statt, organisiert vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag und der deutsch-russischen Auslandshandelskammer. Wir wollen das zum Anlass nehmen, nach dem Stand der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen zu fragen. Meine Kollegin Gesine Dornblüt beobachtet die Konferenz und ist uns jetzt zugeschaltet. Frau Dornblüt, Russlands Präsident Wladimir Putin hat ja die Regierung komplett umgebaut. Wie sind denn jetzt die Erwartungen der deutschen Wirtschaft an die neue Regierung?
Ich würde sagen, verhalten positiv. Man hofft auf Verbesserungen, und zwar unter anderem, weil der neue Premierminister Mischustin ein Technokrat ist. Er gilt als Fachmann für Steuern und man hofft, dass er schnell Investitionsprogramme umsetzen wird. Es ist ja so, dass Präsident Putin mit der Entlassung der Regierung auch ein Sozialprogramm versprochen hat, ein umfangreiches, und um das zu finanzieren, muss der Staat investieren. Es geht da um sogenannte nationale Großprojekte in die Infrastruktur. Man spricht von 370 Milliarden Euro. Und die deutsche Wirtschaft hofft natürlich, da beteiligt zu werden. Und sie setzt ihre Hoffnung unter anderem in den Handelsminister Denis Mantudow, der übrigens einer der wenigen alten Minister ist, der geblieben ist. Und er war auch heute Morgen bei der Konferenz in Berlin. Er sprach davon, neue Nischen entdecken und füllen zu müssen in der Zusammenarbeit zwischen der deutschen und der russischen Wirtschaft. Und er hofft auf eine pragmatische Zusammenarbeit.
Nun haben wir ja die Sanktionen der EU und der USA gegen Russland. Wie sehr beeinträchtigen die denn die Handelsbeziehungen?
Die Sanktionen sind natürlich ein Dauerthema, auch heute hier bei der Konferenz. Nach 2014, nach der Annexion der Krim und der Einführung der Sanktionen, hat sich ja das Handelsvolumen nahezu halbiert in 3 Jahren zwischen Deutschland und Russland. Aber seit 2017 gibt es wieder ein leichtes Wachstum. Und Volker Dreyer, der Auslandschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, formulierte dann, das zeige uns auch, was möglich gewesen wäre ohne die Sanktionen. Aber ganz klar ist bei der Konferenz, nicht nur die Sanktionen machen die Wirtschaftsbeziehungen schwierig, sondern auch ein internes Problem in Russland, und das ist die Lokalisierung. Das sind Restriktionen, Beispiel Verschrottungsprämie, ein hoher Zollsatz auf importierte gebrauchte Nutzfahrzeuge. Das schadet vor allem der deutschen Wirtschaft, die in der Landwirtschaft tätig ist in Russland. Die Zollsätze sind so hoch, dass sich teils das gesamte Geschäft nicht mehr lohnt. Das ist ein großes Thema. Das hat auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier heute angesprochen. Er hat gesagt, es würden mehr Unternehmen in Russland investieren wollen, aber dazu brauche man flexible Lösungen, wenn es um Lokalisierung geht. Und das war gezielt an den russischen Handelsminister gerichtet.
Frau Dornblüt, Sie haben ja das reduzierte Handelsvolumen zwischen Deutschland und Russland angesprochen. Dagegen ist das Volumen zwischen China und Russland stark gewachsen. Läuft China Deutschland jetzt den Rang ab?
Das ist tatsächlich die Befürchtung vieler deutscher Unternehmen, die in Russland tätig sind. Deren Zahl hat sich ja übrigens verringert von mehr als 6.000 ehemals 2014 auf jetzt rund 4.500. Und eine Umfrage der Deutschen Auslandshandelskammer in Moskau hat ergeben, dass die Unternehmer aus Deutschland, die in Russland tätig sind, tatsächlich das als eines der 3 Top-Risiken sehen, dass nämlich chinesische Unternehmen die Lücke füllen. Und aus dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag heißt es auch, das sei wohl eine unumkehrbare Tendenz. Andererseits muss man sagen, dass Putin auch um deutsche Unternehmer nach wie vor wirbt. Es gab im Dezember die traditionellen Gespräche mit Putin und 20 deutschen Unternehmern in Sotschi. Und auch Russlands Handelsminister Mantudow hat heute die deutschen Unternehmen als die nach wie vor aktivsten Spieler in Russland bezeichnet. Unabhängig von den Sanktionen ist der Umfang der deutschen Investitionen in den letzten 4 Jahren in Russland auf das 1,5-fache gestiegen, auf mehr als 20 Milliarden Dollar.
Vielleicht noch ganz kurz die Nord Stream 2 Gaspipeline, die soll ja trotz der US-Sanktionen zu Ende gebaut werden. Spielt das heute auf der Konferenz in Berlin eine Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Viele verteidigen nach wie vor diese Pipeline, aber niemand weiß, wie sie zu Ende geführt werden soll und werden kann. Putin hat angekündigt, dass Russland das selber bauen werde, aber wie genau, dazu hat sich heute niemand geäußert.
Die deutsch-russische Wirtschaftskonferenz in Berlin heute. Ich konnte sprechen mit unserer Korrespondentin Gesine Dornblüt. Vielen Dank. Und Themenwechsel. Die Coronavirus-Krise hinterlässt immer tiefere Spuren in der Wirtschaft. Mit dem iPhone-Hersteller Apple kappt erstmals ein weltweit führender Großkonzern seine Geschäftsziele wegen der Epidemie in China. Katharina Wilhelm berichtet aus den USA.
Der Technologiekonzern Apple hat seine Umsatzprognose für das laufende Quartal zurückgenommen. Grund dafür sei der Ausbruch des Coronavirus. Laut Apple ist es wegen des Virus unter anderem zu Lieferengpässen für die iPhone-Produktion gekommen. Apples wichtigste Zulieferer für das Smartphone sitzen in China. Aus Vorsicht wurden in den Werken von Foxconn oder Pegatron die Werksferien zum chinesischen Neujahrsfest verlängert, auch wenn diese Werke nicht in der unmittelbar betroffenen Region rund um die Stadt Wuhan liegen. Ungünstig habe sich zudem ausgewirkt, dass in China viele Apple-Verkaufsläden zeitweise geschlossen werden mussten oder weniger besucht wurden. Apple hatte seine erste Umsatzprognose für 2020 bereits aufgrund des Coronavirus vorsichtig zwischen 63 bis 67 Milliarden Dollar angegeben. Diese Einschätzung hat der Konzern nun zurückgenommen. Neue Zahlen nannte Apple allerdings nicht. Die Verbreitung des Coronavirus hat auch anderen Technologiekonzernen Schwierigkeiten bereitet. Der japanische Spielekonsolenhersteller Nintendo beispielsweise teilte bereits Anfang Februar mit, dass es zu Engpässen bei der Spielekonsole Switch kommen könnte, weil einige Bauteile aus China knapp seien. Auch Unternehmen wie Samsung, Microsoft, Tesla und Google gaben bekannt, dass sie Unternehmensbüros, Produktionsstätten und Einzelhandelsgeschäfte in China vorübergehend schließen würden.
Apple nimmt seine Umsatzprognose zurück. Den Bericht von Katharina Wilhelm aus Los Angeles nehmen wir mit in den Handelssaal in Frankfurt am Main, wo ich meinen Kollegen Jan Plate begrüße. Herr Plate, in Asien haben die Finanzmärkte deutlich auf diese Nachricht reagiert. Hier in Europa auch?
Auch in Europa. Der Eurostoxx 50 zum Beispiel, der büßt rund 0,5% ein. Und dann der deutsche Aktienindex DAX, der verliert im Moment etwas mehr als 0,5%, geht runter auf 13.680 Punkte, zumal ja auch das Konjunkturbarometer des ZEW, also des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, deutlicher nachgegeben hat, als das erwartet wurde. Die deutschen Finanzexperten sind wegen des Coronavirus ein bisschen skeptischer. Neben den Konjunkturerwartungen hat sich übrigens auch die Einschätzung der aktuellen Lage stärker als erwartet eingedrückt.
Ein großes Thema heute, wenn nicht das Thema. Der französische TGV-Hersteller Alstom will die Zugsparte des kanadischen Konkurrenten Bombardier übernehmen. Auch das hat die Kurse bewegt. Wir wollen fragen, wie sinnvoll ist dieser Kauf und welche Folgen hat er?
Ja, und damit auch zum Börsengespräch mit Stefan Schöppner von der Commerzbank. Zuletzt hat ja die EU-Kommission etwas gegen die Fusion von den Bahnsparten von Siemens und Alstom gehabt. Also wird das diesmal genehmigt mit Alstom und Bombardier und warum? Könnte es genehmigt werden?
Also es ist nicht sicher, dass das diesmal genehmigt wird, wobei die Wahrscheinlichkeit höher ist als beim letzten Fusionsversuch. Es liegt eben daran, dass beim letzten Mal vor allen Dingen die Signaltechnik im Vordergrund stand, die extrem wichtig und extrem kritisch ist, auch für die Automatisierung, die Digitalisierung im Bahnverkehr und im kompletten öffentlichen Personennahverkehr. Das ist diesmal eben anders. Diesmal geht es vor allen Dingen um Regionalzüge.
Wenn es klappen sollte, ist es denn sinnvoll? Ist das nicht eher doch eine Notlösung mit der angeschlagenen Bahnsparte von Bombardier? Also entsteht so auch ein europäischer Champion gegen insbesondere eben die chinesische Konkurrenz?
Also es entsteht natürlich ein erheblich größeres Unternehmen, als die beiden einzelnen Wettbewerber dann in der Vergangenheit gewesen wären. Und Größe spricht dann immer für Kosteneinsparungen durch effizientere Produktion. Deswegen könnte das durchaus Sinn machen.
Und dann müssen wir natürlich die Kosteneinsparungen nochmal aufnehmen, schauen auf die Folgen. Was würde das für die Mitarbeiter und die Bombardier-Standorte in Deutschland bedeuten? Machen die Mitarbeiter sich berechtigt Sorgen, gerade auch langfristiger gesehen?
Ja, ich glaube schon, dass als Mitarbeiter man sich dann schon ein bisschen Sorgen machen muss, wie das neue Unternehmen aufgebaut wird. Die gute Nachricht ist, dass es langfristiges Wachstum geben soll. Die schlechtere Nachricht ist, dass die Standorte neu sortiert werden müssen. Alstom ist ja bisher schon in Deutschland in Salzgitter vertreten und Bombardier stärker in den neuen Bundesländern.
Aus Börsensicht, was bedeutet das für Siemens und die Bahnsparte?
Ist natürlich so, dass Siemens ganz gerne im letzten Jahr mit Alstom fusioniert hätte. Das hat ja nicht geklappt. Siemens hat aber einen leicht anderen Fokus. Siemens konzentriert sich stark auf die Hochgeschwindigkeitszüge auf der einen Seite und eben auf die noch attraktivere schon erwähnte Signaltechnik. Und da muss sich Siemens keine Sorgen machen, das sind die relativ gut aufgestellt.
Schauen wir noch auf die Folgen für die Deutsche Bahn. Bombardier Transportation ist einer der wichtigsten Zulieferer der Deutschen Bahn. Wäre die Fusion schlecht für die Bahn, für die Passagiere? Bedroht das die Verkehrswende?
Also ich würde nicht sagen, dass das die Verkehrswende bedroht, aber wahrscheinlich hätte die Deutsche Bahn schon gerne einen Wettbewerber mehr gehabt, als es dann in Zukunft sein wird. Da muss man dann einfach mal gucken. Bombardier hat ja auch in der Vergangenheit nicht immer nur das geliefert, was versprochen wurde. Es gab ja auch Qualitätsprobleme. Wird mal sehen, wie das kommt. Und dann wird die Bahn sich nach weiteren Konkurrenten umgucken, wie das jeder Kunde dann macht. Es gibt da noch ein Unternehmen in der Schweiz, das ordentlich wächst. Und dann eben die großen Chinesen, die irgendwann auf dem Weltmarkt auftauchen werden.
Wo es bestimmt noch den ein oder anderen Gesprächsbedarf gibt. Danke für heute, Stefan Schöppner von der Commerzbank. Die Aktien von Siemens mit einem Plus von fast 1,5%, Alstom-Papiere minus 4,5%.
Dann schauen wir noch auf andere Einzelwerte, Herr Plate. Infineon, Dialog, Semiconductor, Siltronic mit Abschlägen, auch noch wegen der Apple-Warnung?
Auch wegen der Apple-Warnung. Wenn so ein Gigant vorsichtiger wird, dann sind natürlich die Anleger auch bei anderen Unternehmen vorsichtiger, wie beim DAX-Konzern und Chiphersteller Infineon, minus 1,5%. Dalek Semiconductor mit einem Minus von 4,5% oder eben auch der Chip-Zulieferer Siltronic mit Abschlägen von etwas mehr als 3%.
Die Bilanz der deutschen Börse kommen wir gleich noch zu. Jetzt schon mal der Blick auf den Kurs?
Ja, also die Anleger scheinen mit den Geschäftszahlen und dem, was da vom Chef zu hören ist, zufrieden und zuversichtlich zu sein. Die Aktie der Deutschen Börse im DAX mit einem kleinen Plus von 0,5% und damit ja eben heute besser als der DAX, der wegen dieser Apple-Umsatzwarnung eben etwas mehr als 0,5% nachgibt.
Der Baustoffkonzern Heidelberg Zement mit neuen Zahlen und Prognosen, wie kamen die an?
Also da gibt es Expertenstimmen, die eigentlich ganz zufrieden sind. Und dann gibt es aber auch die Kritik, zum Beispiel sei der operative Gewinn in Europa überraschend schwach ausgefallen, ähnlich wie in Nordamerika. Deswegen die Heidelberg Zement Aktie doch mit einem Minus von etwas mehr als 2%.
Der Goldpreis in Euro, der steigt auf ein neues Rekordhoch. Wie kommt's?
Ja, der Goldpreis in Euro notiert jetzt bei rund 1.465 Euro. Der Goldpreis kann etwas zulegen als sicherer Hafen in Corona-Virus-Zeiten und Zeiten niedriger Zinsen als Alternative ohne Strafzinsen. Der Goldpreis im Vergleich zu gestern in Dollar um rund 8 Dollar gestiegen, jetzt auf etwa 1.588 Dollar. Und dann natürlich auch noch der Blick auf die deutschen Staatsanleihen, die heute doch wieder etwas mehr gefragt sind. Deswegen die durchschnittliche Rendite tiefer im Minus bei minus 0,42%.
Vielen Dank nach Frankfurt, Jan Plate. Und wir bleiben bei der Börse. Die Betreiberin, die Deutsche Börse AG, hat ihre Bilanz für das abgelaufene Jahr vorgestellt. Und bevor wir uns die genauer anschauen, ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit und Zukunft, ein Erklärwerk von Martin Kinner zur Frankfurter Börse.
Deutschlandfunk, Erklärwerk.
Die Frankfurter Wertpapierbörse.
Das Jahr 1585 gilt als das Geburtsjahr der Frankfurter Börse. Die Stadt war schon damals ein großer Messestandort und hier kursierten viele verschiedene Münzen aus aller Herren Länder. Die Börse hatte die Aufgabe festzulegen, zu welchem Kurs diese Münzen untereinander getauscht werden konnten. Der Handel mit Aktien kam dagegen erst im 18. Jahrhundert auf. Er spielte allerdings lange Zeit eine untergeordnete Rolle. Denn noch bis ins 20. Jahrhundert hinein waren Obligationen das Hauptgeschäft der Börse. Während des Zweiten Weltkrieges war der Handel stark eingeschränkt. Im kleinen Stil ging er aber trotzdem weiter, sogar während der Luftangriffe auf Frankfurt. Die Makler zogen damals einfach in den Keller. Seit 1992 ist die Betreiberin der Börse die Deutsche Börse AG. Die hatte ihren Sitz ursprünglich in Frankfurt, zog dann aber 2008 ins benachbarte Eschborn. Die Gewerbesteuer ist dort günstiger.
Frage.
London, Zürich, Mailand, New York. Mit diversen Börsen wollte Frankfurt schon zusammengehen oder sie schlucken. Alle Versuche sind gescheitert. Warum will Frankfurt partout nicht alleine bleiben?
Die Frankfurter Börse kann nur noch wachsen, indem sie mehr Umsatz auf sich zieht,
sagt Stefan Wolf, Wirtschaftskorrespondent aus Frankfurt.
Denn die gesamte Wertschöpfungskette des Börsengeschäfts wird bereits von der Frankfurter Börse abgedeckt. Das heißt, die Handelspartner werden dort zusammengebracht, die Geschäfte werden abgewickelt, die gekauften, die gehandelten Wertpapiere werden bei der Frankfurter Börse verwahrt. Nur wenn andere Börsenplätze noch auf diese Handelsplattform gezogen werden, kann Wachstum stattfinden.
Zahl.
Aus 1 wird 10.
2001 ging die deutsche Börse selbst an die Börse. Der Ausgabepreis lag damals bei 335 Euro pro Aktie. Kurz danach wurde sie allerdings gesplittet. Das heißt, aus einem Anteilschein wurden 10 und der Wert dafür durch 10 geteilt. Die Aktie sollte so leichter handelbar werden.
Soweit das Erklärwerk von Martin Kinner zur Börse in Frankfurt. Und heute gehören zur Deutschen Börse AG eine Vielzahl von Handelsplattformen. Deutsche Börsechef Theodor Weimer liebäugelt auch mit weiteren Zukäufen. Dafür hat der DAX-Konzern immerhin 2 Milliarden Euro in der Kasse. Von der Bilanzpressekonferenz heute in Frankfurt am Main berichtet unser Wirtschaftskorrespondent Mischa Erhardt.
Steigende Umsätze, ein höherer Konzerngewinn und die Aktie auf Rekordniveau, das macht Börsenchef Theodor Weimer hörbar zufrieden.
Amerikaner würden wahrscheinlich sagen, what a great year. Ja, aber um es deutlich zu sagen, wir sind sehr zufrieden in diesem Umfang.
Der Umfang, das sind Umsätze, die um 6% auf fast 3 Milliarden Euro gestiegen sind. Und das ist ein Konzerngewinn unter dem Strich von 1,1 Milliarden Euro, ein Zuwachs von satten 10%.
Angesichts der Ergebnisse, angesichts dessen, wo wir stehen, gibt es keine Notwendigkeit, irgendwo das Ruder gänzlich rumzureißen oder die Richtung fundamental zu ändern. Unser Geschäftsmodell als solches ist, glauben wir, sehr gut intakt, auch in Zeiten, die mal ein bisschen holpriger sein können.
Wie anderen Finanzakteuren machen beispielsweise die Niedrigzinsen dem Börsenbetreiber zu schaffen. Auch seien die Schwankungen an den Märkten, die sogenannte Volatilität, im vergangenen Jahr weniger ausgeprägt gewesen als in den Jahren zuvor. Von Schwankungen profitieren Börsenbetreiber grundsätzlich, weil sie für Wertpapiergeschäfte, die über ihre Plattformen laufen, Gebühren kassieren. Dabei stehen übrigens klassische Aktiengeschäfte immer weniger im Zentrum, erklärt Finanzwissenschaftler Volker Brühl vom Center for Financial Studies der Frankfurter Goethe-Universität.
Man muss sagen, dieser klassische Aktienhandel spielt eine immer geringere Rolle. Zum einen deshalb, weil es immer mehr alternative Finanzinstrumente gibt und zum anderen, weil es auch Nicht-Börsenbetreiber gibt, die diesen Handel auch ermöglichen.
Dafür hat die Deutsche Börse sich aber andere Geschäftsfelder erschlossen, wie beispielsweise das Abwickeln von Wertpapiergeschäften durch die Tochter Clearstream, den Derivatehandel bei der Terminbörse Eurex oder der Energiebörse, die sie betreibt. Nach dem gescheiterten letzten Versuch einer größeren Fusion mit der Londoner Börse vor 3 Jahren backt der Börsenbetreiber, was Übernahmen angeht, nun kleinere Brötchen. Im vergangenen Jahr etwa hat die Börse den New Yorker Analyse- und Datenanbieter Axioma übernommen. Zudem sind die Frankfurter kürzlich bei der Fondsvertriebsplattform der Großbank UBS eingestiegen. Eile für weitere oder größere Deals sieht Weimer erst einmal nicht.
Der größte Fehler, den du machen kannst, ist, dass du dich zeitlich unter Druck setzt und dann Transaktionen machst, die dir am Ende des Tages auf die Füße fallen. Es gibt eben gute und weniger gute Deals. Und mein Anspruch ist, zu wachsen mit guten Deals.
Allerdings schläft die Konkurrenz nicht. So wollte die Deutsche Börse Devisenhandelsplattformen des Finanzdienstleisters Refinitiv übernehmen. Das scheiterte aber daran, dass die Londoner Börse nun dabei ist, Refinitiv als Ganzes zu schlucken.
Natürlich haben wir den Ansporn, dass uns die LSE und andere nicht so weit enteilen. Und die Tatsache, dass die LSE da jetzt losgebrecht ist mit diesem Deal, das gibt uns den Ansporn. Wir können wachsen und deshalb wollen wir wachsen.
Wie das in den kommenden 3 Jahren konkret aussehen soll, wird Börsenchef Theodor Weimer mit einer neuen Strategie im Mai vorstellen. Und er wird das dann auch steuern können, denn sein Vertrag wurde gerade bis 2024 verlängert.
Mischa Erhardt berichtete über die Bilanz der Deutschen Börse AG. Und nun verlassen wir die Börse in Frankfurt endgültig, gehen weiter nach Brüssel. Die EU-Finanzminister aktualisieren die schwarze Liste der Steueroasen. Stefan Überbach berichtet.
Die Liste soll abschrecken und sie wird immer länger. Seit heute sind es 12 sogenannte Steueroasen, die nach Ansicht der Europäischen Union zu wenig gegen Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung unternehmen. Der Oman zum Beispiel oder Trinidad und Tobago. Neu dazugekommen sind Panama, die Seychellen, das westpazifische Palau sowie die britischen Kaimaninseln, die vor dem Brexit noch zum Gebiet der EU gehört haben und deshalb aus Brüssel nicht gerügt werden konnten. Die Entscheidung der europäischen Finanzminister dürfte auch ein Signal Richtung London sein. Der CSU-Wirtschaftsexperte Ferber sieht darin eine Warnung. Der Traum britischer Brexit-Anhänger, aus Großbritannien eine Steueroase vor der Küste Europas zu machen, werde nicht aufgehen. Sollte es dazu kommen, würden auch die Briten auf der schwarzen Liste landen.
Panama, die Seychellen, die Kaimaninseln, die EU aktualisiert die schwarze Liste der Steueroasen. Unser Korrespondent Stefan Überbach berichtete aus Brüssel. Und wie immer an dieser Stelle kommen wir jetzt zur Wirtschaftspresseschau. Auf besonderes Interesse stößt bei den Kommentatoren eine Bertelsmann-Studie. Danach könnten bei einer Zusammenlegung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung die Beiträge der gesetzlich Versicherten deutlich sinken.
Nach Auffassung der Frankfurter Rundschau ist das deutsche Krankenversicherungssystem anachronistisch. Dafür bedarf es keiner neuen Studie, denn gesunde Gutverdiener und die tendenziell ebenfalls einkommensstarken Staatsdiener können sich privat versichern. Dadurch entsteht eine Zweiklassengesellschaft mit Nachteilen für alle. Die Versorgung der Kassenpatienten ist häufig nur mittelmäßig. Privatversicherte werden oft über das medizinisch sinnvolle Maß hinaus behandelt. Es wird aber leider vorerst keine Mehrheit für die Einführung einer Bürgerversicherung geben. Der Reutlinger Generalanzeiger schreibt: Eine Reform des Systems ist auch deshalb so schwierig, weil es um viel mehr geht als um die Krankenversicherung. Stärkster Pfeiler der Privaten sind die Beamten. Für eine Reform müsste also auch die Beamtenversorgung neu geregelt werden, mit Zuschüssen zur Krankenversicherung anstelle der Beihilfe aus Steuergeldern. Dass das Thema dabei an Besitzstände rührt, macht es nicht einfacher. Reformwillen dürfte indessen noch am ehesten aus den privaten Krankenkassen selbst kommen. Die Rheinische Post aus Düsseldorf hält die Studie für eine Luftnummer. Müsste die gesetzliche Krankenversicherung die Honorarverluste für die Ärzte ausgleichen, würde die Ersparnis zusammenschnurren. Ein abrupter Systemwechsel wäre mit der Verfassung nicht zu vereinbaren und deshalb politisch kaum durchsetzbar. Gerechter würde es durch die Bürgerversicherung auch nicht. In Ländern, wo Menschen sich nicht privat absichern können, stehen privatärztliche Leistungen nur den wirklich Reichen offen. Und das ist deutlich unfairer als das bisherige System. Wegen des Coronavirus befürchtet die Autobranche im ersten Halbjahr einen Absatzrückgang in China um mehr als 10%. Aber auch hierzulande werde die Abhängigkeit von China Folgen haben, meint das Darmstädter Echo. Insbesondere bei Batteriezellen im Jahr der Elektromobilität. Denn europäische Kapazitäten wie bei Opel in Kaiserslautern sind erst im Aufbau. Das treibt die Akkupreise, bremst die Verfügbarkeit von E-Autos und führt wohl zum Verfehlen der CO2-Ziele sowie zu EU-Strafzahlungen. Was das lehrt? Große Abhängigkeiten sind ungesund und ein guter Risikomix stärkt die Abwehrkräfte.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau wie immer nachzulesen und nachzuhören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in unserer Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten folgt hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Meyer am Mikrofon. Ein Thema bei ihr dann: Kandidatenrennen um den CDU-Vorsitz, die Rolle der nordrhein-westfälischen CDU.